Jemand war hier besonders aktiv in tätiger Nächstenliebe. Also vielen, vielen Dank. Das hilft jetzt echt weiter. Super. So, ihr Lieben, wir haben gestern diese Herausforderung gehört, dass, weil der Herr ein Kämpfer für Wahrheit und für Gerechtigkeit ist, wir ihm nachfolgen sollen und wir auch Kämpfer werden sollen für die Wahrheit und für Gerechtigkeit. Und von da setzen wir jetzt an und gehen jetzt den nächsten Schritt. Lass uns noch einmal lesen diesen Auftrag von Paulus an Timotheus, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2. Das habe ich. Da kommt noch etwas dahinter, was ich gestern weggelassen habe. Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich zu den Fabeln zuwenden. Soweit haben wir gestern gelesen. Jetzt geht's aber weiter, Vers 5. Du aber bleibe nüchtern in allem, erleide das Ungemach. Was hat denn Ungemach erleiden zu tun, mit der Wahrheit zu verkündigen? Wenn dir das nicht klar ist, dann gebe ich dir einen guten Rat, studiere das Wort Gottes zu den heiklen Themen, zu den aktuellen Brennpunkten, die jetzt dran sind. Das ist die ganze homosexuellen Frage, das ist Gender Mainstreaming, das ist die falsche Gnade, das ist die falsche Einheitsbewegung, Ökumene. Studiere das Wort Gottes zu diesen Themen und dann da, wo es dran ist, mach deinen Mund auf und äußere dich und sag du, was Gott sagt. Und dann wirst du verstehen, warum Paulus hier sagt, leide das Ungemach. So, es geht heute um das Thema Leiden um Jesu Willen, Leiden um des Evangeliums Willen. Wie viele von euch haben in den letzten 2 Jahren über das Thema eine Botschaft gehört? Darf ich mal so eine kleine Umfrage starten? Ja gut, das ist alles Wasser drüdigen. Und dann noch da hinten. Es ist im Allgemeinen nicht gerade ein Mainstream-Thema. Kann man sich darauf einigen? Ja, das ist wohl so. Aber das Wort Gottes hat so viel darüber zu sagen. Und das Evangelium ist überhaupt nicht zu trennen von Leiden. Das ist ein Paket, das gehört zusammen. Ich lese mal einige wenige Schriftstellen. Matthäus 10, no, sorry, 5, Vers 10. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch allerlei Arges wider euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Johannes 15, Vers 20. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort befolgt, so werden sie auch das eurige befolgen. Und vielleicht die massivste Aussage von Paulus, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Und alle, die gottselig leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. Nicht einige wenige, das ist nicht das Vorrecht der Leiter. Alle, die in Christus Jesus gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Du sagst ja, aber die Realität sagt ja was anderes. Es ist ja nicht so. Wir leben ja hier in einer freiheitlichen Demokratie und alles ist gut und alles ist erlaubt und wir haben ja keine Verfolgung. Wenn die Gemeinde wird, werden wir auch hier im Westen Verfolgung haben. Der einzige Grund, warum wir keine Verfolgung haben, weil wir weitestgehend angepasst sind an diese Kultur und nicht das sind, was wir sein sollen. Licht und Salz. Das ist der einzige Grund, warum sie uns in Ruhe lassen. So, was ist der Grund für das Leiden? Ist es, dass Gott sagt, ja, ihr seid errettet aus Gnade, ihr habt nur Ja gesagt zum Werk von Golgatha und schwupps seid ihr im Himmel, das ist zu einfach, also ein bisschen leiden müssen sie doch noch, ein bisschen bezahlen sollen sie schon. Ist es das? Nein, es ist der Zustand dieser Welt. Diese Welt ist in Feindschaft gegen Gott, sie ist in Aufruhr, in Auflehnung gegen Gott. Sie will Gott nicht haben. Sie rufen das aus, was in diesem Gleichnis Jesus gesagt hat, wo die Menschen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist der Schrei der Menschen. Wir wollen unser eigener Herr sein. Wir wollen machen, was wir wollen. Wir können es nicht akzeptieren, dass wir fremdbestimmt werden. Fremdbestimmt zu werden heißt Knechtschaft. Und wir wollen keine Knechtschaft, wir wollen Freiheit. Und das Verständnis dieser Welt von Freiheit ist, man kann tun und lassen, was man will, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Diese Art von Freiheit ist eine Illusion. Diese Art von Freiheit gibt es nicht, weil alle unsere Entscheidungen, alle unsere Handlungen haben nun einmal Konsequenzen. Was wir säen, werden wir ernten. Diese Freiheit ist eine philosophische Fata Morgana. Das gibt es nicht, diese Freiheit. Aber die Menschen träumen davon und sie wollen machen und tun, was sie wollen und sie wollen über alles bestimmen. Und sie können noch nicht mal akzeptieren, dass Gott ihr Geschlecht bestimmt hat. Sie wollen Freiheit in allen Bereichen. Sie toben und sie sind in Aufruhr. Das ist das Wesen dieser Welt. Und das ist deswegen, weil Satan Gott dieser Welt ist. Er ist der Erzrebell und er hat dieses Gift der Rebellion hineingesät in die Herzen der Menschen. Psalm 2, das ist so treffend ausgedrückt. Warum toben die Heiden und reden die Völker vergeblich? Die Könige der Erde stehen zusammen und die Fürsten verabreden sich wider den Herrn und wider seinen Gesalbten. Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist, was sie sagen. Sie sind getäuscht vom Teufel und sie glauben, dass unter der Herrschaft Gottes zu leben, ein Verlust ist. Sie können nicht sehen, dass Gottes Herrschaft absolut gerecht und gut ist und dass es nirgendwo einen besseren Lebensstil gibt als unter der gerechten, gütigen Herrschaft Gottes. Weil der Teufel sie belogen hat. Von Anfang an macht er Fragezeichen hinter Gottes Güte. Sollte Gott wirklich gesagt haben, meinst du, der meint es wirklich gut mit dir? Nein, der hat seine eigene Agenda, der will das Beste von dir fernhalten, aber ich biete es dir an. Das ist die Stimme des Teufels und die ist bis zu heutigen Tag zu hören. In den Medien, in den Popsongs, in Rock'n'Roll, in der Stimme von Hollywood. Überall ist diese Stimme. I do it my way. Ich mache es auf meine Art und Weise und niemand hat das Recht, mir irgendetwas zu sagen. Das ist die Stimme, die wir hören aus unserer Kultur. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Debatte verfolgt hast, ich glaube, die sind meistens auf Englisch, zwischen diesen, wie nennen sie sich, die neuen Atheisten und Leute, die an die Bibel glauben, die an Gott glauben. Richard Dawkins ist vielleicht der bekannteste Vertreter, ein Wissenschaftler, der aber sich wagt, Aussagen zu machen über Gott, von dem er keine Ahnung hat. Und wenn du ihn hörst, du hörst einen kleinen rebellischen Jungen, der mit dem Fuß stampft und sagt, ich will es nicht akzeptieren, dass da ein Gott ist, der mir sagt, was ich zu tun habe. Das ist der Tenor seiner ganzen Debatte. Und dann ist da dieser John, wie heißt er? Lennox, so ein entspannter Großvater und der kommt mit solcher Weisheit und er nimmt den Mann so auseinander. Es ist einfach herrlich, es ist wunderbar, ja, aber in Liebe, ja, wunderbar, das muss man mal anschauen, leider in Englisch. So, Da ist eine Täuschung. Und wenn Menschen dann mit Gott konfrontiert werden und seinen Ansprüchen, er will herrschen und er wird herrschen, dann bäumt sich die ganze Rebellion auf. Ja. Aber Gott sagt, ich werde doch herrschen. Der Tag wird kommen und ich übernehme die Herrschaft. Er ist jetzt in Vorbereitungen. Dafür werden wir noch heute Abend dann hören. Er ist in Vorbereitungen zur Machtübernahme. Halleluja. Die größte Revolution, die jemals stattgefunden hat, steht noch aus. Und König Jesus wird die Herrschaft erlangen. Halleluja. Es gibt dieses wunderbare Gleichnis vom Sämann, wo Jesus verschiedene Herzensböden beschreibt, die, wovon die ersten drei alle nicht geeignet sind, Frucht zu bringen. Das ist ein ganz wichtiges Gleichnis und wir sollten uns intensiv damit beschäftigen, weil unsere Berufung ist es, als Christen Frucht zu bringen. Deswegen sind wir hier. Wir sollen für Jesus Frucht bringen. Das ist unsere Berufung. Ja? Und Jesus erklärt in diesem Gleichnis, was die Hindernisse sind, die uns aufhalten wollen, Frucht zu bringen. Und da ist das zweite Hindernis, und das sind die, wo der Same auf den steinigen Boden gefallen ist. Und Jesus erklärt, was das ist. Das sind Menschen, die nehmen das Wort mit Freuden auf. So, die sind nicht anti. Aber zum Schluss fallen sie doch ab. Sie ärgern sich und eigentlich dieses Wort bedeutet auch, sie fallen ab. So, wie kann das sein? Sie nehmen das Wort mit Freuden auf und wenige Buchstaben später auf einmal lesen wir, die fallen ab. Was ist dazwischen passiert? Wenn nachher, nachdem sie das Wort empfangen haben, Bedrängnis kommt, dann ärgern sie sich und sie fallen ab. Weil sie sind Menschen des Augenblicks, so sagt es die Version in Markus. Sie sind Menschen des Augenblicks. Das bedeutet, ihre Lebensdevise ist, aus jeder Situation maximal alles für mich rausholen. Das klingt sehr clever, aber das ist nicht eine gesunde Reich-Gottes-Perspektive, weil im Reich Gottes gibt es immer wieder Situationen, wo wir herausgefordert werden, Schritte zu gehen, die im Moment alles andere als lustig sind und Spaß machen. Aber die Segen freisetzen etwas später. Und wir dürfen nicht Menschen des Augenblicks bleiben. Wir dürfen nicht sagen, also es muss immer nur maximal mir jetzt gut gehen, sondern wir schauen nach vorn und sagen, das Ende ist das Entscheidende. Was am Schluss dann übrig bleibt. Ja, Saat und Ernte. Ja, wenn der Bauer da die Samen sät, dann ist er erstmal die Samen los. Da ist er ärmer als vorher. Ja. Hätte doch das alles schön zu Brot verarbeiten können und hätte auch den ganzen Winter essen können. Ja? Nein, er schaut nach vorne und sagt, jetzt lasse ich das los, aber bekomme ein Vielfaches wieder. Das ist das Prinzip. Ja? Und diese Menschen des Augenblicks, die das Wort zunächst mit Freuden aufgenommen haben, aber dann doch abfallen, sind Menschen, die niemals Ja gesagt haben zu dieser grundlegenden Tatsache im Reich Gottes, um Gott zu gefallen, um ans Ziel zu kommen, um in die Ordnung Gottes hineinzukommen, um gesegnet zu sein, muss ich durch Phasen gehen, die nicht angenehm sind, die unangenehm sind. Sie haben niemals zu dieser grundlegenden Tatsache Ja gesagt. Sondern sie wollen einfach nur immer gesegnet werden. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Aber sind nicht bereit, die Ordnung Gottes anzuerkennen, die notwendig ist. Gottes Wort sagt, das Samenkorn muss in den Boden fallen, es muss sterben. Und dann bringt es Frucht. Ja. Diese Idee, durch Sterben Frucht zu bringen, und Sterben jetzt mal im weitesten Sinne auch eben leiden und gehen durch Phasen und Situationen der Unlust, das ist sowas von unpopulär. Ja. Und viele Pastoren lernen heute tolle Tricks und Ideen, wie sie Frucht bringen können, aber an keinem Pastorenseminar, das ich kenne, wird gelehrt, du musst sterben, wenn du Frucht bringen willst. Du musst dir selber absterben und du musst alles loslassen, du musst alles aufgeben und musst dich voll auf den Herrn werfen. Die Idee, dass Leben aus Tod kommt, ist nicht populär, aber das ist das Reich Gottes. Jesus hat es uns vorgemacht und wenn du das Leben der Männer Gottes studierst, egal ob das Abraham war oder Josef oder David oder irgendwer, du siehst immer wieder dasselbe. Bevor sie zu Ehren kamen, mussten sie durchs dunkle Tal, sie mussten durch Bedrängnis, sie mussten durch schwierige Phasen des Lebens hindurch. Das ist das Evangelium. Und die erste Gemeinde hat das verstanden und sie hat die Neubekehrten auf Leiden vorbereitet. Hör mal hier, Apostelgeschichte 14, 22. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten ihnen, dass wir durch viele Trübsale oder Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das haben die den Neubekehrten beigebracht. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum gibt es heute keine Seminare, zum Beispiel Leidensbereitschaft für Jesus? Oder hast du schon mal von einem Seminar gehört, was so mit dieser Überschrift irgendwie kommt? Kann auch ein bisschen anders formuliert sein, aber wo dieser Gedanke der führende Gedanke ist, warum gibt es solche Seminare nicht? Was ist der Grund dafür? Weisheit von der Erde, Weisheit von Dämonen. Wenn wir so ein Seminar machen, da kommt doch keiner. Und mit derselben Weisheit leiten Pastoren ihre Gemeinden. Wenn ich predigen würde, was Jesus gepredigt hat, dann laufen die doch alle weg. Da kommt doch keiner. Die sind doch nicht bescheuert, die Leute. So, wir müssen die ködern, wir müssen die motivieren, wir müssen die bei der Stange halten, um vielleicht später, wenn sie reif sind, dann würden wir vielleicht ihnen etwas über Leiden sagen. Aber dieses später kommt dann nie. Das ist die Tragik. Ja. Das ist ein Beispiel für dämonische Weisheit. Wir versuchen mit Weisheit dieser Welt das Reich Gottes zu bauen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Das Reich Gottes muss gebaut werden mit Gottes Weisheit. Und dazu gehört schon den Neubekehrten zu sagen, was es sie kosten wird. Jesus hat gesagt, wir müssen vorher den Preis berechnen, vorher uns klar machen, das wird es uns kosten. So die zentrale Frage ist die, wie können wir dazu gebracht werden, Ja zu sagen zu etwas, was wehtut. Das ist die grundlegende Frage, weil Gott zwingt uns ja nicht. Ja? Er dreht uns ja nicht den Arm um und sagt, wenn du jetzt nicht Ja sagst zum Leiden, dann drehe ich dir noch mehr den Arm um. Ja? Das muss ja alles freiwillig passieren. Und das ist die Frage, wie können wir dazu gebracht werden oder wie können wir andere dazu bringen, wie können wir Neubekehrte dazu bringen, Ja zu sagen zu etwas, was wehtut. Versteht ihr, dass das die zentrale Frage ist mit dem Leiden? Dass wir leiden müssen, ist vollkommen klar. Ja? Aber was es braucht, um wirklich zu leiden, ist ja eine Leidensbereitschaft, ein Ja sagen zu leiden. Weil wer nicht Ja sagt zu leiden, hat sich schon entschieden für Kompromisse und er wird sein Leben so gestalten, dass er Entscheidungen trifft, um dieses Leiden zu vermeiden. Und er wird nicht wirklich konsequent dem Herrn nachfolgen. Und er wird zu den Feiglingen gehören und nicht zu denen, die wirklich konsequent den ganzen Weg mit Jesus gehen. So, das ist die entscheidende Frage. Wie können wir oder wie können Menschen, Neubekehrte, dazu gebracht werden, Ja zu sagen zu etwas, was wehtut? Und darauf gibt es wunderbare biblische Antworten. Die erste Antwort. Die stehen alle nebeneinander, ist nicht eine irgendwie höher als die andere oder wichtiger, die gehören alle zusammen, aber es sind verschiedene Aspekte. Leidensbereitschaft zu Jesus wird entwickelt, für Jesus wird entwickelt und kann entstehen, wenn unsere Leidenschaft für Jesus wächst. Wenn wir ihn lernen, so zu lieben, wie er geliebt werden möchte und er wirklich den Platz hat in unserem Leben, den er haben soll. Hör mal, was Paulus sagt. Ich achte nun alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es alles für Unrat, damit ich Christus gewinne. Und er beschreibt, was das bedeutet, alles eingebüßt. Ja? Er hatte einen hervorragenden sozialen Stand. Er war anerkannt in der Theologenwelt. Er war nicht irgendwer. Er war an sehr prominenter Stelle und hat sehr viel Ehren bekommen und hat sicherlich sein ganzes Büro voller Ehrenurkunden und sowas alles gehabt. Warst du schon mal in einem Büro von einem Pastor? Da hängen auch manchmal so diese goldenen Zertifikate und Urkunden und solche Geschichten. Ich frage mich, für was tapeziert man seine Wände mit sowas? Es gibt doch wirklich ansprechendere Tapeten als so etwas. Ja? Für was macht man so etwas? Um sich an seinem Schreibtisch hinzusetzen und dann seine Ordinationsurkunden und all diese Dinge da anzuschauen? Ist Gott von Urkunden und von Dokumenten und von Zertifikaten beeindruckt? Offensichtlich nicht. Ist der Teufel von solchen Dingen beeindruckt? Auch nicht. Also weg mit dem Plunder. Das hat sich Paulus gedacht, als er die Erlösung gesehen hat in Christus. Weg mit dem ganzen Zeug. Weg mit den Preisen und mit den Lobeshymnen und guten Artikeln und Kommentaren in den theologischen Fachzeitschriften, wo er gerühmt wurde wegen seiner Brillanz und all das. Und er sagt, das ist mir alles für Dreck geworden. Ja, stell dir mal Paulus vor, nach der Bekehrung, der trifft dann einen seiner ehemaligen Theologenkollegen und sagt, na, wie geht's denn? Nun wird jetzt prächtig. Ja, wie kommst denn? Ich bin den ganzen Plunder los. Ja, wie, was meinst du? Ich hätte die ganzen Zertifikate und Lobeshymnen und all das Tolle, was da über mich, das habe ich alles in die Tonne gekloppt. Ja, sage mal, willst du nicht zum Arzt gehen? Das kann kein Mensch nachvollziehen, weil sie nicht haben, was er hatte. Was hatte er? Die alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu. Das hatte er. Und das wurde sein Schatz. Und genauso wie Jesus gelehrt hat, man muss den Schatz im Acker kaufen. Man muss alles dafür hergeben, um den Schatz zu bekommen. Wenn man den Schatz haben will, muss man alles andere loslassen. Alles. Den guten Namen, die Ehre, das Ansehen, die Vorteile, die materielle Sicherheit. Alles muss man dran geben. Alles. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn ich allem entsagt, was er hat, kann gar nicht mein Jünger sein. Alles loslassen und alles auf eine Karte setzen. Entweder ist Gott treu und er führt mich jetzt und er bringt mich durch. Oder ich bin eine Riesenkatastrophe. Dazwischen gibt es nichts, noch so eine menschliche Hintertür, noch so ein bisschen sich absichern für den Fall, dass Gott nicht treu ist, noch ein bisschen irgendwie selber. Dann wirst du Gottes Treue nicht erleben. Dann wirst du ihn nicht erleben. Aber wenn wir Jesus sehen, in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit, dass er die beeindruckendste, brillanteste, herrlichste, ausgewogenste Persönlichkeit ist, die es jemals gegeben hat oder geben wird, ihn in seiner Schönheit zu sehen, dann sagst du, dafür lebe ich. Und dein Herz wird willig. Das ist nicht eine Sache, zu der wir uns zwingen können. Wir können nicht einen Knopf drücken und sagen, da ist die Leidensbereitschaft und jetzt gehe ich durch den Schmerz und ich drücke den Knopf, oh, das tut weh und ich will aber nicht, aber ich drücke ihn jetzt. Dein Herz muss aufgehen, wenn es Jesus sieht. Und es wird aufgehen, wenn es Jesus sieht, wie er wirklich ist. Nicht den religiösen Jesus von den Bildern, die wir so heute haben, der mit den langen Wimpern und mit dem weichen, wollenen Gewand und mit dem Schäfchen auf den Arm. Den Jesus der Bibel. In seiner Herrlichkeit, in seiner Pracht, in seiner Majestät und in dieser einzigartigen Mischung zwischen dieser unglaublichen Macht und Größe. Und er lässt sich herab und er will mich und will mit mir Zeit verbringen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wer bin ich? Ja? Aber es bedeutet ihm etwas, ob ich morgens mit ihm Zeit verbringe oder nicht. Es bedeutet ihm etwas, meine Stimme zu hören. Er will meine Stimme hören. Komm, lass mich deine Stimme hören. Es bedeutet ihm etwas, wenn ich ihm sage, ich liebe dich, du bist mein Ein und Alles. Halleluja. Römer 8, Vers 18. Ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen, nicht der Rede wert sind, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Mach dir mal klar, Paulus gibt ja mehrmals solche Listen seiner Leiden, was der durchgemacht hat. Und dann sagt er, das alles kommt nicht in Betracht, das alles hat überhaupt keine Bedeutung, das ist nicht der Rede wert. Gesteinigt zu werden, ins Gefängnis geworfen zu werden, verlästert zu werden, verleumdet zu werden, Lügen erzählt zu bekommen und all diese Dinge. Und er sagt, das ist alles nichts. Das ist alles nichts. Diese wunderbare Aussage hängt auch sehr zusammen schon mit dem Nächsten, was ich gleich bringen will. Aber noch eine Bibelstelle über diese Liebe zu Jesus macht uns willig und fähig, alles aufzugeben. Und ich nehme das Beispiel von Jakob. 1. Mose 29, Vers 20. Du weißt, der Onkel, der hat ihn da ganz schön ausgenutzt und er wollte die Rahl haben. Und dann hat er gesagt, okay, ich kann es kriegen, aber du musst mir 7 Jahre dienen. Und dann hat der Onkel reingelegt, hat gesagt, nee, ich habe meine Meinung geändert, du kannst eine andere haben, aber wenn du die Rahl haben willst, dann nochmal 7 Jahre. Der sollte 7 Jahre für diese Frau arbeiten. Und dann waren 5 Jahre rum, das ist jetzt gesponnen, das ist nicht in der Bibel. Ja. 5 Jahre waren rum und ein Arbeitskollege sagt, du horche mal. Das sind jetzt 5 Jahre, die du für die arbeitest. Du hast noch 2 Jahre. Hast du dir das alles gut überlegt? Guck mal, die da vorne, die hättest du für 2 Jahre haben können. 7 Jahre hast du noch alle. Ja? Also diente Jakob um Rahel 7 Jahre lang. Und jetzt hör zu. Und sie, die 7 Jahre, kamen ihm vor wie einzelne Tage. Das heißt, der tickte nicht mehr richtig. Sein Zeitgefühl war völlig aus den Fugen geraten. Was für andere 7 Jahre sind, war für den wenige Tage. Wo kam denn diese Krankheit her? So lieb hatte er sie. Er war ohne irgendeine Begrenzung verliebt in diese Frau und hat gesagt, mir ist egal, was es kostet. Und deswegen hat er nicht die Jahre gezählt. Und es kam ihm vor, als ihm dann gesagt hat, du, das sind ja schon 7 Jahre jetzt. Das kam ihm vor wie ein paar Tage. Das heißt, der, der liebt, misst anders. Einstein hat recht, Zeit ist relativ. Ja. Von den Überwindern heißt es, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Warum haben sie ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod? Weil sie Jesus mehr geliebt haben. Man kann nur das Leben nicht lieben bis in den Tod, wenn man etwas anderes hat, was man noch vorzieht, was wichtiger ist. Sonst geht das überhaupt nicht. Und das war diese Liebe zu Jesus, diese Gewissheit, ich werde bei ihm sein. Ich gehöre meinem Geliebten. Hohelied 7, ich glaube Vers 11. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen ist nach mir. Diese Gewissheit, das beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist nicht irgendwie, ich liebe einen fernen, allmächtigen, großen Gott, der wird mich nie treffen. Der hat viel zu viel zu tun in seinem Office, das alles zu verwalten. Aber ich liebe ihn. Nein, ich liebe ihn und er liebt mich und er hat Verlangen nach mir und es bedeutet ihm etwas, mit ihm zusammen zu sein. Halleluja. Wie wunderbar. Halleluja. Dann komme ich jetzt zu einem zweiten Weg oder eine zweite Antwort auf die Frage, wie können wir dazu gebracht werden, Ja zu sagen zu etwas, was weh tut. Wir haben schon einmal die Schriftstelle uns angeschaut in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9. Und dort heißt es, der Heilige Geist offenbart uns, was Gott für uns bereitet hat. Der Heilige Geist will uns die Augen auftun über das, was auf uns wartet. Und in gleicher Weise, mit anderen Worten, sehen wir in Epheser 1, 5 in dem Gebet, er betet, dass uns die Augen aufgetan werden für die Hoffnung unserer Berufung. Die Hoffnung unserer Berufung. Wir sollen erkennen, worum es wirklich geht. Ich kenne ganz wenige Leute, die sich überhaupt Gedanken machen, was sie so in 200 Jahren machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst, oder stell mal die Frage, also Christen meine ich jetzt, an Nicht-Christen kannst du diese Frage nicht stellen. Ja? Aber Christen, wie wird dein Leben sein in 200 Jahren? Wie in 200 Jahren? Da bin ich auf dem Friedhof. Wenig Bibelerkenntnis, wer so eine Antwort gibt. In 200 Jahren, ihr Lieben, geht es uns so gut wie noch niemals zuvor. Und wir herrschen mit Christus. Wir leben in einer vollkommen neuen Dimension. Wir sind Menschen einer besonderen Klasse. Wir haben Fähigkeiten, die die normalen sterblichen Menschen nicht. Wir sind ja nicht mehr sterblich. Wir können nicht mehr sterben in 200 Jahren. Wir werden auch nicht sterben. Wir werden nie sterben. Wir werden für immer leben. Und wir können durch Wände gehen. Stell dir mal sowas vor. Ja? Also das muss doch interessant sein. Ja. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen. Aber wir haben diesen selben Leib, den Jesus jetzt hat. Ja? Und das heißt, wir sind nicht mehr den Gesetzen der Materie unterworfen. Wir haben einen Geistleib, der eine andere Dichte hat, so wie ein Flugzeug durch eine Wolke fliegen kann. Wenn du die Wolke anschaust, denkst du, was für ein Riesengebirge, wie kann da ein Flugzeug durchgehen? Dann kommt ein Flugzeug, fliegt einfach durch und das Interessante ist, das Flugzeug macht kein Loch in die Wolke. Ja? Wenn Jesus durch die Wand gegangen ist, da war dann nicht ein Loch oder so, ja? Wie in irgendwelchen Cartoons dann, ja? Kennst du das? Ja? Da ist dann irgendwie die Wand so ausgeschnitten, dann siehst du, der ist da durch. Nein, weil er eine höhere Dichte hat als die Materie. Und der geht da einfach durch. Ja? So, das wird ein interessantes Leben sein. Ja? Wir können uns nach Belieben an jeden Ort dieser Erde beamen. Ja? Also wir können irgendwo in irgendeiner Stadt oder Ort irgendwo Bürgermeister sein oder Präsident in irgendeinem Land irgendwo. Ja? Und abends nach Feierabend, dann gehen wir wieder nach Jerusalem und wir beten Jesus an, ja, und haben Gemeinschaft mit ihm. Ja. Also was für Perspektiven. Ja. Kein Mangel mehr, keine Grippe mehr, kein Stress mehr. Also wir sagen, hey, hör auf zu träumen, komm mal wieder in die Realität. Das ist die Realität in 200 Jahren. Das ist die Realität. Und wir müssen jetzt einfach unser Sichtfeld irgendwie erweitern und verändern. Und dazu braucht es den Heiligen Geist und das Wort. Und ohne den Heiligen Geist sagen wir, hä, in 200 Jahren, was bist denn du für einer? Ja. Die Hoffnung unserer Berufung. Wir werden herrschen mit Christus auf dieser Erde. 1000 Jahre. Das ist, was die Bibel sagt. In 200 Jahren werden wir uns erinnern. Weißt du noch damals, 2018, da haben wir noch gelacht. Ja? Jetzt ist es alles real. Da haben wir gesessen, kann das wirklich wahr sein? Fängt der nicht hier an zu spinnen, der Prediger? Erzählt er uns hier nicht Märchen? Aber in 200 Jahren hast du auch dich umgeändert und umgedacht und sagst, hey, der hatte ja voll recht. Der Heilige Geist will uns die Augen auftun. Das kann nur der Heilige Geist selber tun. Aber er tut es entlang des Wortes. Und deswegen, wenn Jesus solche Dinge sagt, die Heiligen werden mit ihm herrschen 1000 Jahre, dann gilt das uns, dann ist das wahr. Ob ich mir das vorstellen kann oder nicht, das spielt da keine Rolle. So, und wenn der Heilige Geist uns die Augen auftut über die zukünftige Welt, dann tut er uns auch die Augen auf, über die gewaltige Belohnung, die Gott vorbereitet hat für uns, wenn wir hier treu sind bis zum Ende. Wir werden eine Belohnung bekommen. Und diese Aussicht auf die Belohnung ist eine gewaltige Motivation, um durch Schwierigkeiten und Bedrängnisse und Leiden durchzugehen. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Aussage der Bibel. Und ich mache das fest an drei verschiedenen Schriftstellen. Hebräer Kapitel 10. Gedenket der früheren Tage, Vers 32, in welchen ihr nach eurer Erleuchtung unter Leiden viel Kampf erduldet habt. Da ihr teils durch Schmähung und Drangsalen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, welche so behandelt wurden. Denn ihr habt den Gefangenen Teilnahme bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Es steht nicht, die haben den Raub ihrer Güter hingenommen. So, ja, Schicksal, was soll man machen? Weg ist weg. Jetzt müssen wir sehen, wie wir damit klarkommen. Nein, das steht da gar nicht. Da steht, die haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Und das ist das Übernatürliche. Wir haben das nicht achselzuckend hingenommen, wir können es halt nicht ändern, okay. Möge der Herr uns irgendwie helfen, damit klarzukommen. Die haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Das ist nicht normal. So etwas gibt es nicht. Ja. Stell dir vor, da ist Verfolgung und das Haus wird konfisziert. Die kommen nach Hause, da stehen Soldaten vor der Tür, Haus ist versiegelt, können nicht mehr ihr eigenes Haus betreten. Und es wird ihnen gesagt, ihr werdet nie wieder in euer Haus gehen, das ist weg, das ist konfisziert. Ihr seid Gläubige und ihr seid gefährlich und wir müssen auf euch aufpassen und wir müssen euch in die Schranken weisen. Das haben wir konfisziert. Ja, was jetzt? Und der Vater sagt, komm Kinder, jetzt preisen wir Gott für seine Güte. Ich sage dir, an dem Tag hat die ganze Straße gewusst, dass das Gläubige sind. An dem Tag war für jeden klar, das sind keine frommen Spinner, wie wir immer gedacht haben. Die haben etwas, was absolut erstrebens- und begehrenswert ist. Und wir wünschten, wir würden auch so einen Schatz haben. Halleluja. Und warum konnten sie mit Freuden diesen Raub ihrer Güter hinnehmen? Hier steht es. In der Erkenntnis oder weil sie erkannt haben, dass sie selbst ein besseres und bleibendes Gut besitzen. Ja, wo denn? In der Ewigkeit. Jesus hat gesagt, wenn ihr hier Häuser verlasst, wenn ihr hier Menschen verlasst, es wird euch alles x-fach wieder erstattet werden. In dem kommenden Zeitalter. Und das war für sie nicht eine Lehre, das war für sie nicht eine Predigt, an die sie sich mal erinnern konnten. Das war ihr Leben, das lebte in ihnen, die glaubten das wirklich. Und weil sie das wirklich glaubten, deswegen hat das eine Auswirkung auf ihre Gefühle. Und die konnten etwas tun, was ein normaler Mensch niemals tun kann. Die konnten sich freuen. Sie konnten sich freuen darüber, dass ihr Haus weg war oder ihr Konto gesperrt war oder was auch immer. Und konnten über die Situation hinausschauen in die Ewigkeit und sagen, da ist ja so viel mehr noch, was auf uns wartet. Und das Schöne ist, das kann uns keiner wegnehmen. Das wird uns niemand wegnehmen. Und in Kürze, was immer das bedeutet, in wenigen Jahrzehnten sind wir da und werden das genießen. Das war ihre Mentalität. So meine Überschrift zu diesem Punkt ist, Leidensbereitschaft durch Kultivieren einer Ewigkeitsperspektive. Leidensbereitschaft durch Kultivieren einer Ewigkeitsperspektive. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Wir brauchen nur ein Kapitel weitergehen, Hebräer Kapitel 11. Hier ist jetzt Mose. Du weißt, Mose war Israelit, aber durch Gottes kunstvolle Wege kam er an den Palast des Pharaos, der Bedränger und der Schinder des Volkes Israel war. Aber Mose wurde durch Gott da hineingeschmuggelt und war ein Prinz und lebte in all diesen wunderbaren Möglichkeiten, die es halt dort gab, mit dem guten Essen und mit allem drum und dran. Da lebte er. Und dann heißt es durch Glauben, Vers 24, weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er hat seine Identität gewechselt, ist zu seiner ursprünglichen Identität wieder zurückgekommen. Vers 25, er wollte mit dem Volk Gottes Ungemach leiden. Er wollte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden, als zeitliche Ergötzung der Sünde haben. Und warum hat er diese Wahl getroffen, die sicherlich für seine Landsleute völlig unverständlich war? Ja? Die mussten schuften, die wurden ausgenutzt. Die haben ein furchtbares, elendes Sklavenleben geführt. Und man kann sich vorstellen, dann irgendwie mitten in der Arbeit oder vielleicht abends, wenn sie dann müde nach Hause gingen, dann schauen sie hoch zum Palast vom Pharao mit all den Lichtern und denken, was gäbe ich dafür, dass ich mal einen Tag in dieser Pracht, in dieser Herrlichkeit, in diesem Reichtum leben könnte. Kann man sich vorstellen, dass da manche gedacht haben, wir schinden uns hier zu Tode und die da oben genießen das Leben in vollen Zügen. Was für eine Ungerechtigkeit, wenn ich nur einen Tag das hätte. Und dann kommt Mose runter und sagt, so Leute, ich bin jetzt da. Ach, kommst du zu Besuch, ja? Nein, sagt er, ich bleibe jetzt bei euch. Ja, wie? Haben sie dich rausgeschmissen? Nein, ich habe freiwillig gewählt, das zu verlassen. Ich werde nie wieder zurückgehen. Ich habe mich entschieden, das ist nicht meine Heimat, das ist nicht meine Identität. Ich gehöre zu euch. Das konnten die Leute nicht begreifen. Wie kann das sein? Weil sie eine andere Perspektive hatten als Mose. Sie haben gesagt, hier ist unser Elend und da ist dieser Luxus und diese Pracht und dieses entspannte, sorgenfreie Leben. Und du lässt das los, um dieses Elend zu wählen? Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch total verrückt. Das ist nicht normal. Für Mose sah die Sache ganz anders aus. Für ihn war das Leben im Luxus beim Pharao das Elend, weil er etwas Größeres und Schöneres und Herrlicheres gesehen hatte. Den Lohn der Herrlichkeit. Er hat die Schmach Christi für größeren Reichtum gehalten als die Schätze Ägyptens. Jetzt kommt es. Denn, jetzt kommt die Begründung, warum konnte er so ticken? Denn er sah die Belohnung an, die Gott für ihn bereitet hat, für den Gehorsam. Er sah die Belohnung. So für ihn war das nicht eine Wahl zwischen Elend und dem Pracht des Palastes. Für ihn war das eine Wahl zwischen dem Elend des Palastes und der Herrlichkeit der Belohnung. Also es ist alles eine Frage der Perspektive. Irgendwie hat Gott ihm gedient und er konnte über das momentane irdische Leben hinaussehen und er konnte die Herrlichkeit sehen und er konnte die Belohnung sehen, die Gott für ihn hatte. Und das hat ihn so motiviert und hat sein Denken zurechtgebracht. Und er hat eine, wenn man das versteht, eine absolut logische, vernünftige, sinnvolle Entscheidung getroffen. Wer aber diese Ewigkeitsperspektive nicht hat, wie seine Landsleute, die verstehen nicht, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Wir haben es eben schon mal gelesen, jetzt lese ich in einer anderen Version. Lukas Kapitel 6. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lästerhaften verwerfen, um des Menschensohn willen. Freut euch alsdann und hüpfet, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Was sagt Jesus hier? Leute, ihr müsst das sehen. Ja? Siehe, guckt hin. Betet für geöffnete Augen, euer Lohn im Himmel ist groß. Denn ebenso haben ihre Väter den Propheten getan. Jetzt nehmen wir noch das dritte Beispiel und das ist Jesus selber. Hebräer Kapitel 12. Ab Vers 1. Deshalb nun lasst uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Und wie können wir mit Ausdauer laufen? Indem wir hinschauen, eigentlich heißt es wegsehen von allem anderen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend die vor ihm liegende Freude, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hier sehen wir, wie Jesus durch dieses schreckliche Leiden des Kreuzes hindurchgehen konnte. Er wusste von einer Freude, die danach kommen würde. Die vor ihm liegende Freude, oder sagen wir es aus dieser Perspektive, die hinter dem Kreuz liegende Freude, die war für ihn real. Die hat er nicht genossen am Kreuz, garantiert nicht. Er hat die Sünde der Welt auf sich genommen, er war getrennt vom Vater, hat aufgeschrieben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der schrecklichste Moment im Leben von Jesus. Und bedenke das, diesen Teil der Erlösung konnte man nicht proben im Himmel. Das konnten sie nicht schon mal einüben, wie sich das so anfühlt. Ja. Und deswegen dieser Aufschrei, zum ersten Mal seit Ewigkeit war er getrennt vom Vater. Aber er hatte noch genug Erinnerung, wer er war, wo er herkam und wo er hingehen würde und was auf ihn warten würde in Kürze. Und die Erinnerung oder die Gedanken an diese unaussprechliche Freude, die hat ihm Kraft gegeben, durch das Leiden durchzugehen. Und dieses Prinzip wird unser Prinzip sein. So werden wir lernen, durch das Leid zu gehen, weil der Heilige Geist uns lehrt, weiterzuschauen, nach vorne zu schauen, über das Leid hinauszuschauen und den Lohn zu sehen. Und zwar so auf eine solche Art und Weise, dass es real ist und dass es uns Kraft und Motivation und Schubkraft gibt und Willigkeit, nicht aufzugeben, nicht abzubrechen, sondern den ganzen Weg zu gehen bis zum Ende. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns die Augen auftut, um zu sehen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist ein wesentlicher Dienst des Heiligen Geistes, uns vertraut zu machen mit der Ewigkeit und mit der Tatsache, da wartet wirklich eine gewaltige Belohnung. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was war die Freude, auf die Jesus schauen konnte, die vor ihm lag. Was war die Freude? Und ich glaube, bis jetzt habe ich zwei gefunden. Vielleicht gibt es noch mehr, aber zwei habe ich gefunden. Zwei Aspekte oder Bereiche der Freude. Die erste Freude, den Vater glücklich gemacht zu haben. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Und das war das Ziel von Jesus in seinem ganzen Leben auf der Erde. Es geht nur um eins, um das Herz des Vaters zu erfreuen. Um das geht es. Und er würde zurückkommen und sagen, Mission accomplished. Alles erledigt. Ich habe es getan. Ohne Ausnahme. Nichts ausgelassen. Das Werk der Erlösung ist komplett. Ich war gehorsam bis zum Tod. Weil seine Freude war die Freude des Vaters. Durch sein Gehorsam würde der Vater viele, viele Millionen und Abermillionen von Kindern bekommen, die jetzt in die Familie hinein adoptiert werden. Und Jesus macht das Herz des Vaters froh. Und der zweite Aspekt seiner Freude, er würde eine Braut bekommen. Und dann kommt die Hochzeit. Das war seine Freude. Wir haben es am Anfang gelesen. Der Tag der Vermählung, der Tag der Freude seines Herzens. Auf das schaute Jesus und das hat die Motivation gegeben, da durchzugehen. So, wenn es so ist, dass die Zeiten schwieriger werden, wenn es so ist, dass man auch in unserem Land früher oder später einen immer höheren Preis für den Glauben bezahlen muss, dann ist es absolut logisch und sinnvoll und, und folgerichtig, dass wir heute uns vorbereiten, dass wir sagen, heute will ich tiefer hineingehen in diese Freundschaft, in diese Hingabe, in diese Belehrung vom Heiligen Geist. Und ich will ihn anflehen, öffne mir die Augen, gib mir Augen des Herzens, die sehen können. Nicht nur, was Jesus für mich jetzt getan hat, sondern was auf mich wartet, die Hoffnung meiner Berufung und die Belohnung. Ich will die Belohnung sehen. Es gibt so super selbstlose Leute, die sagen, Belohnung, ich will keine Belohnung, ich tue das alles nur für den Herrn. Jesus selber fand es für notwendig, seine Jünger zu motivieren mit dem Gedanken, ein Lohn wartet auf euch. Haben wir gerade eben gelesen. Euer Lohn in den Himmel ist groß. Warum sagt Jesus das? Und er sagt das auf eine solche Art und Weise, mit einem solchen Tonfall, dass die Jünger denken, es muss wirklich einen Lohn geben. Der ist so davon überzeugt und der redet mit solcher Begeisterung darüber, es muss wirklich einen Lohn geben. Und seine Begeisterung und seine Glaubensgewissheit hat sie inspiriert. Leute, es gibt einen Lohn, komm, wir gehen weiter, es lohnt sich. Egal, was mit uns passiert, egal, was sie uns antun werden. Das ist das Geheimnis der Märtyrer. Und wie ich schon gesagt habe, die reine, herrliche Gemeinde, bevor Jesus wiederkommt, ist eine Gemeinde, in der jeder Einzelne in einer Märtyrergesinnung lebt. Nicht jeder wird das Vorrecht haben, Märtyrer zu sein. Das ist ein Vorrecht, Märtyrer zu sein, eine komische Formulierung. Wenn du so denkst, bist du von dem, wovon ich rede, noch sehr weit entfernt. Märtyrer sehen das als ein Vorrecht an. Ich darf beweisen, dass die Erlösung von Golgatha real ist. Ich darf mit meinem Leben und meinem Sterben zeigen, dass er der wahre Gott ist. Ich lege einen unleugbaren, unwiderlegbaren Beweis ab seiner Realität. Das ist ein Vorrecht. Das ist ein Vorrecht. Und unsere ganze Gesinnung in diesem Bereich wird sich dramatisch in den Jahren und Jahrzehnten, wie viel wir noch haben, wer weiß es, die vor uns liegen, wird sich verändern. Und ich lehre diese Dinge, damit wir anfangen, neu zu denken, damit wir unser Denken erneuern und anfangen, anders zu sehen und anders zu beten und andere Prioritäten zu haben und zu sagen, Herr, hilf mir, jetzt mich so vorzubereiten, dass ich einmal auf eine Art und Weise sterben werde, die dich verherrlicht. Und wenn ich als Märtyrer dann einfach auf deinem Todesbett. Ich habe ein paar Jahre im Krankenhaus gearbeitet und ich habe es gesehen. Menschen, die Jesus kennen, sterben anders. Menschen, die Jesus kennen, sterben anders. Im Fall einer jungen Diakonisse, die Herrlichkeit im Zimmer war da. Ich habe gedacht, die könnte man irgendwie greifen oder mit einer Machete in Würfel schneiden und irgendwie einpacken und mitnehmen. Die war so dicht, die war so massiv, die war so da. Und andere Leute haben gesehen, das ist eine Gläubige. Durch die Art und Weise, wie sie gestorben ist. So wie wollen, Paulus sagt, ich will Christus verherrlichen, sei es durch Leben oder Tod. Ja? Und wir können so mit ihm leben, jetzt, dass wir auch dann anders sterben werden. Und wir werden eine Demonstration seiner Realität ablegen. Halleluja. Das ist unser Vorrecht. Ja, über die Art und Weise, wie jemand stirbt, darüber kann man nicht diskutieren. Ja, über ein Traktat kann man sagen, naja, das sieht er so, ich sehe das anders. Aber wenn einer das sieht, wie ein Gläubiger stirbt, sagst du, wow, der hat was, was mir fehlt. Und wir sollen ein lebendiges Beispiel sein. Wir sollen eine Demonstration der Realität von Golgatha ablegen. Deswegen ist es gut. Wir alle haben höchstwahrscheinlich noch ein paar Jahre bis zu unserem physischen Tod. Lass uns vorbereiten und sagen, ich will sterben wie ein Heiliger. Ich will sterben mit einer Demonstration der Herrlichkeit und der Schönheit und der Überragenheit Gottes. Das ist mein Ziel. Es wäre doch ein gutes Lebensziel. Krönender Abschluss. Und ich weiß nicht, was du dann dahinter noch für Ziele hast, aber ich habe noch ein Ziel dahinter. Nicht nur die Art und Weise, wie ich sterben möchte. Ich habe ein Ziel dahinter. Das ist, worauf mein Leben zuläuft. Und das ist, worauf ich schaue und worauf ich mich diszipliniere, immer wieder fokussiert zu schauen. Immer wieder. Ich möchte einen Satz hören. Um das geht mein ganzes Leben. Ich möchte einen einzigen Satz hören. Und dann ist genug. Und dieser Satz ist: gut gemacht, du treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Diesen Satz will ich einmal hören. Um das geht es in meinem Leben. Und ich habe schon verstanden, um diesen einen Satz aus dem Mund des Meisters zu hören, muss ich mir vorher viele andere hässliche, gemeine, verlogene, bösartige Sätze von anderen Menschen, die meinen Gott nicht wirklich kennen, anhören. Diesen Satz gibt es nicht umsonst. Um diesen Satz zu hören, musst du durch Verleumdung gehen. Du musst durch den Dreck gehen, der auf dich geworfen wird. Und du musst zu einer Unperson gemacht werden. Das gehört dazu. Diesen Satz gibt es nicht einfach so. Das ist so. Das ist nicht, weil Gott das beschlossen hat, sondern je klarer wir werden, umso mehr werden Menschen an uns Anstoß nehmen, die Rebellion gegen Gott und seine Herrschaft in ihrem Herzen haben. Und Jesus sagt, sie werden euch verlästern, sie werden euch verfolgen, sie werden Böses über euch reden, sie werden lügen, sie werden Gerüchte erzählen. Die stehen dann sogar im Internet. Werden auf Facebook geteilt und die Leute freuen sich und die Daumen gehen nach oben. Ja, endlich kriegt er mal sein Fett weg. Hat's ja verdient. Wäre das nicht ein gutes Ziel? Zu sagen, dieser eine Satz, um den geht es mir. Gut gemacht. Wenn Gott sagt, gut gemacht, lass alle anderen Menschen sagen, schlecht gemacht. Ist egal. Das spielt keine Rolle. Gut gemacht, du treuer Knecht. So schauen wir nach vorne, machen wir eine Entscheidung und sagen, um das geht es mir. Und wir ändern die Prioritäten und Ziele unseres Lebens. So viele Ziele, die wir heute haben. Wie viele davon haben in 200 Jahren noch Bestand? Überleg einmal, was dir heute alles so wichtig ist. Wie denkst du in 200 Jahren darüber? Ja, du sparst für dein Traumauto. Was denkst du in 200 Jahren über dein Traumauto? So eine Schrottkarre hat mich mal begeistert. Jetzt laufe ich hier auf Gold und so eine Schrottkarre war für mich mal das Ultimative, was ich mir so gönnen wollte, mal so als Lebensabschluss. Oder eine Harley vielleicht, ja. Oder ich weiß nicht, in 200 Jahren, was sind deine heutigen Ziele noch in 200 Jahren? Wäre gut, mal darüber nachzudenken. Wir denken viel zu wenig über die Ewigkeit nach. Das ist unser Problem. Wir sind durch den Geist der Welt so scheinbar, aber nur scheinbar, festgenagelt auf das Diesseits, auf das Materielle, auf das, was jetzt hier wichtig ist in unseren und in den Augen von anderen. Aber wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, wir haben den Heiligen Geist empfangen und der will uns zeigen, was von Gott uns bereitet ist. So heben wir unsere Augen auf und sagen, okay, wenn es diese Ewigkeit gibt, wie wird denn das sein? Was sagt das Wort Gottes darüber? Und wir fangen an, uns vertraut zu machen mit einem Tag, wo wir hier Abschied nehmen werden, wo wir diesen Leib ablegen werden. Und dann werden wir nicht sagen, auch schade, sagen, endlich bin ich diese Begrenzung los. Halleluja. Ja? Und nie mehr schnupfen. Ja? Oder Fliegen, die einen ärgern oder irgendwas. Aber habt ihr gemerkt, noch keine ist gekommen. Ich glaube, die haben das gesehen. Ja? Irgendwie sind die doch ganz schön clever. Halleluja, Halleluja. Verstehen wir die Botschaft? Wir brauchen heute den Heiligen Geist, weil das nicht in einem Augenblick geht, sondern das ist ein Prozess, dass uns die Augen aufgetan werden. Und nur wenn wir wollen, dass uns die Augen aufgetan werden, dann wird der Heilige Geist diesen Dienst beginnen, weil er tut keinen Dienst an uns, den wir nicht begehren und schätzen und worum wir ihn bitten. Alles muss erbeten werden, alles kommt durch Glauben. Und deswegen wollen wir diese Beziehung vertiefen zum Heiligen Geist. Und er möge uns entlang der Schrift die Augen auftun für die Ewigkeit. Das ist eine gute Vorbereitung. Halleluja. Halleluja. Vater im Himmel, Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir für den freien Zugang zu seiner Gegenwart, zum Thron der Gnade. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir immer leben werden, auch wenn wir irgendwann in ein paar Jahrzehnten physisch sterben werden. Wir werden leben und wir werden gut leben und wir werden auf eine ganz andere Art und Weise leben. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, unseren Lehrer. Und wir bitten dich, dass er kommt und dass er uns dient und dass wir mehr Verlangen entwickeln nach seinem Dienst und uns nach ihm ausstrecken und uns hingeben und ihn anflehen, aber auch mit Glauben ihm danken dafür, dass er diesen Dienst an uns tut, dass er die Augen des Herzens erleuchtet, dass wir die Ewigkeit sehen, dass wir den Lohn sehen, dass wir sehen diesen Tag, wo wir vor dem Herrn stehen, vor der Preisrichterbühne Christi, wo die Belohnungen ausgeteilt werden, wo wir dieses Wort hören wollen, gut gemacht, du treuer Knecht, hilf uns, Menschen der Treue zu werden, hilf uns, Menschen zu werden, die aufblicken können und die hineinschauen können in die Ewigkeit und für die das eine Realität wird. Hilf du uns, Heiliger Geist. Und wir danken dir, dass du stärker bist in unserem Leben als der Geist dieser Welt, der uns immer wieder zurückwerfen will und festnageln will und faszinieren will vom Diesseitigen und vom Materiellen. Wir danken dir, dass der Heilige Geist stärker ist. Und wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern wir haben den Heiligen Geist empfangen, dass wir wissen können, was uns von dir bereitet worden ist. Und das wollen wir sehen, diese Wohnung, diesen Ort, wo wir sein werden, das wollen wir sehen. Hilf du uns, öffne uns die blinden Augen. Möge das Wort real werden in unserem Herzen. Und mögen wir es als ein Vorrecht ansehen, weil du gelitten hast, Jesus. Wir dürfen auch ein bisschen leiden. Und im Leiden demonstrieren wir, wir gehören dir. Und wir identifizieren uns mit dir. Und wir stehen an deiner Seite. Und wir wollen nicht Feiglinge sein, die dann, weil sie nicht vorbereitet sind, weil sie nie Ja gesagt haben zum Leiden, die dann kneifen und weglaufen und mit viel teuflischer Weisheit sich noch einreden, dass das jetzt nützlich und gut ist und notwendig ist. Herr, wir wollen uns und anderen nichts vormachen, wir wollen ganz klar sein. Hilf du uns dabei. Nur du kannst dieses Wunder in uns wirken. Aber du hast es dir vorgenommen. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So hier sind wir. Und hilf uns, diese Botschaft nicht zu vergessen und uns immer wieder daran zu erinnern und uns vorzubereiten auf Schwierigkeiten, vorzubereiten auf das Leiden, das ein ganzes Jahr in unserem Herzen ist. Und wir sagen, so zeigen wir unsere Liebe, so zeigen wir, dass nichts und niemand kostbarer ist als du, unser Schatz, Jesus. Danke, Heiliger Geist, für die Zeit, die wir noch haben, für die Vorbereitung. Und wir wollen die nutzen, wir wollen klug sein. Und wir danken dir für deine Mühe um uns. Amen.